Himmlischer Vater, vielen Dank für die Gelegenheit, die du uns gegeben hast, aus verschiedenen Ländern, mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenzukommen, um hier deine Botschaft weiterzugeben. Bitte nutze uns heute zu deiner Ehre. Sprich durch uns, sprich durch unseren Sprecher. Und mögen die Engel anwesend sein und die Dämonen diesen Raum verlassen, damit dein Werk voranschreiten kann. Ich bete dies im Namen Jesu. Amen.
Amen. Hallo, alle zusammen. Willkommen bei LED Live. Wir werden über Geheimgesellschaften sprechen, doch wir haben heute zwei Südafrikaner im Haus. Willkommen, Walter Veit, auf unserem Kanal. Wenn ihr einige seiner Vorträge noch nicht gesehen habt, werden wir einen Link in die Beschreibung unten einfügen.
Total Onslaught.
Total Onslaught. Nun, dass du Total Onslaught gemacht hast, ist einer der Gründe, warum ich überhaupt als Christ an diesem Tisch sitze. Ich hatte mich von Gott abgewandt. Jemand hat mir diese Videos gezeigt. Und es hat mich total geflasht.
Es war so eine gute Serie. Es ist mein
also,
Ding.
Also, wenn dich Geheimgesellschaften interessieren, schau dir Total Onslaught an und sieh dir dieses Video hier an.
Also, wir werden ein bisschen in dieses Thema eintauchen. Vielleicht habt ihr einige Fragen dazu. Wir werden eine kleine Diskussion darüber führen. Wir werden einige Links zu Videos bereitstellen, falls ihr euch mehr damit beschäftigen möchtet. Aber ich beginne immer gerne mit der Frage, warum ist das für uns heute relevant? Warum würdest du sagen, dass das Verständnis dieses Themas in irgendeiner Form relevant ist?
Ich glaube nicht, dass man die aktuellen Ereignisse wirklich verstehen kann, ohne Geheimgesellschaften in Betracht zu ziehen. Denn sie sind auf jeder einzelnen Ebene der Gesellschaft aktiv. Und sie sind die großen Macher und Beeinflusser im Hintergrund. Wir machen uns gerne über sie lustig. Naja, die Bilderberger treffen sich wieder und führen diese kleine Gesprächsrunde. Aber dort werden wirklich Entscheidungen getroffen. Ich meine, warum sollten sie sich treffen? Warum sollten sie all diese geheimen Treffen haben? Warum sollten sie super geheim sein und was passiert dort? Vieles davon ist Spekulation. Aber vieles davon lässt sich auf tatsächliche Gesetzgebung zurückführen.
Und viele, viele der Präsidenten der Vereinigten Staaten waren daran beteiligt, wenn sie in verschiedenen Nachrichtenclips damit konfrontiert wurden. Es hieß, ich kann nicht darüber reden. Es ist irgendwie geheim. Und wenn man versteht, wie, nun, ich erinnere mich, etwas gesehen zu haben. Ich glaube, es war Bush. Und er sprach über Skull and Bones.
Ja.
Ich meine, sie liegen nackt in einem Sarg.
Warum sollte man überhaupt
etwas in der Art machen? Wisst ihr, was ich meine?
Nun, du musst zu den Wurzeln zurückgehen. Ja. Woher kommt es? Und wer war tatsächlich an deren Organisation beteiligt?
Also, wer steht an der Spitze von all dem? Der Kopf der Geheimgesellschaften, wirklich? Denn es gibt viele Varianten. Aber
die Welt beherrschen.
Ja, ich denke, wir sollten damit anfangen, weil es vielleicht einige Menschen in unserem Publikum gibt, die es nicht verstehen oder kennen. Sie haben die Begriffe gehört, aber sind sich nicht ganz sicher, was es ist. Ist das eine Organisation? Sind es mehrere Organisationsebenen? Was ist der Grund für all diese Geheimnistuerei?
Man kann nie nur eine Organisation haben, weil wenn diese fällt, wäre sie weg.
Guter Punkt.
Wenn Sie also betrachten, was in der Welt geschieht und jemand bekommt die Schuld, müssen Sie wissen, dass das eine Tarnorganisation ist. Weil die wahre Schuld nie dort gesucht wird, wo sie tatsächlich liegt. Also muss man tief graben und sehen, woher sie eigentlich kommen, wer sie kontrolliert, wie man sie kontrolliert und wie viele Schichten es gibt. Es ist wie eine Zwiebel. Je mehr man die Schichten schält, desto mehr werden enthüllt. Und es ist eine sehr, sehr große Zwiebel.
Richtig. Ernsthaft. So viele Ebenen. Ich meine, man hört von einigen dieser kleinen Untergruppen. Wenn ich etwa einige der wichtigsten nennen würde. Freimaurer, Illuminati,
ja, also
Jesuiten.
Es ist,
Ich meine, es gibt verschiedene jesuitische Dinge, die historisch gut dokumentiert sind. Einige der Gründe und Dinge, wo sie in verschiedenen politischen Bereichen weltweit ihre Hände im Spiel hatten.
In Ordnung. Wo haben die Geheimgesellschaften begonnen? Sie begannen in der vorzeitlichen Welt. Sie haben nicht erst kürzlich angefangen.
In der vorsintflutlichen Welt.
Vor der Flut, ja.
Danke.
Interessant. Nun, woher wissen wir das, weißt du?
Nun, wenn man die Schriften, die esoterischen Schriften liest, nehmen zum Beispiel Morals and Dogma von Albert Pike, dann wird man sehen, dass er zu Enoch zurückverfolgt. Aber man muss sehr vorsichtig sein, denn in Morals and Dogmas gibt es verschiedene Zeitangaben. Ich finde es immer faszinierend, dass die wissenschaftliche Welt all diese Angaben negiert, aber die esoterische Welt sie annimmt.
Interessant.
Was sie da annehmen, ist ein biblisches Paradigma und ein Zeitrahmen, wie man ihn in der Bibel findet, besonders in der King James Bibel. Wenn man die Chronologie nimmt, die in der King James Bibel zu finden ist, ist es genau dieselbe Chronologie wie in Morals and Dogma. Und es spricht über Anno Mundi, was die Zeit seit der Erschaffung der Welt ist. Und sie führen die Geheimgesellschaften bis auf Enoch zurück. Nun, wenn man von Enoch hört, denkt man automatisch an den guten Enoch.
Richtig, derjenige, der mit Gott wandelte.
Der siebte von Adam an. Aber wenn man die Chronologie nimmt, wie sie in Morals and Dogma gegeben ist, findet man, dass es nicht der siebte von Adam ist, sondern Henoch, der Sohn Kains.
Oh, wow.
Da stichst du in ein Wespennest. Das Buch Henoch.
Das Buch Henoch ist ein anderes, apokryphisches Buch, das sich mit vielen dieser Themen befasst. Und in diesem Buch hast du beispielsweise die Söhne Gottes, die Beziehungen haben mit
Das stimmt.
Den Töchtern der Menschen, was natürlich biblisch nicht richtig ist.
Richtig. Denn wie ich das verstehe, war es so, dass die Töchter Gottes, richtig, und die Söhne der Menschen sich vermischten, aber sie waren
Die Söhne Gottes und die Töchter der Menschen.
Oh ja, Entschuldigung.
Nun, das waren diejenigen, die Gott wollten. Sie trennten sich zuerst von denen, die in der Welt lebten. Und sie wurden die Söhne Gottes genannt. Und diejenigen, die aus der Linie Kains kamen, das waren die Töchter der Menschen.
Das ist richtig. Und dann anfingen zu mischen.
Ja, also wisst ihr, sie gingen zum Einkaufszentrum, um einzukaufen. Da sagten die Damen in der Miniröcken, wow, die sind ja toll. Und danach verloren sie bald ihre Verbundenheit zu Gott.
Ja.
Aber im Buch Henoch sind sie himmlische Wesen, die Beziehungen zur Menschheit haben. Das Lustige ist, dass man in modernen Übersetzungen der Bibel genau dasselbe findet. Während man das im überlieferten Text nicht findet. Es gibt also eine Neigung zu esoterischen Schriften und apokryphen Schriften. Wir kommen vom Thema ab. Also, der Erste, der die Geheimnisse der Existenz erben sollte, sozusagen aus einer esoterischen Perspektive, war Enoch, der Sohn von Kain. Er war auch der Erste, der Vater einer Stadt war. Er war also ein Stadtbewohner. Er schuf die ersten Städte. Und diese Linie war sehr, sehr verbreitet. Als Kain aus der Gegenwart Gottes verbannt wurde, sagte er, also das ist mehr, als ich ertragen kann. Die Leute werden mich vernichten und sie töten. Es gibt ein Buch von Tapper Sosi namens Rulers of Evil. Wenn jemand sich ein wenig über die Erfahrungen dieses Mannes schlau machen will, dann sollte er dieses Buch lesen, weil es sehr faszinierend ist. Und im Grunde ist auch der Titel sehr interessant, Herrscher des Bösen. Also setzte Gott ein Zeichen auf ihn, welches das Zeichen Kains war. Und das war das Zeichen der Autorität. Es war kein physisches Zeichen, es war das Zeichen der Autorität, über die Kinder des Bösen zu herrschen. Also erlaubte Gott, den Kindern des Bösen zu herrschen. Und diejenigen, die herrschen, vertiefen sich in die esoterische Philosophie, nämlich, dass man Gott werden wird. Dass du wie Gott bist. Du bist Gott nicht unterlegen. Du setzt deine eigenen Normen und Standards. Du brauchst Gott nicht, um dir zu sagen, was richtig und falsch ist. Du bist gut genug, das alles selbst zu tun. Und ja, und dass du sicherlich nicht sterben wirst. Du bist unsterblich. Das sind die drei Lügen, die der Teufel in Eden ausgesprochen hat. Und das ist die Grundlage aller esoterischen Philosophie. Diese Philosophie wurde dann in der vorsintflutlichen Welt weit verbreitet, bis niemand mehr an Gott glaubte und alle an die esoterischen Philosophien glaubten.
Was ist esoterische Philosophie? Kannst du das erklären?
Nun, esoterische Philosophie ist eine geheime Philosophie. Deshalb ist es eine Geheimgesellschaft. Nun, Gott gab in seiner Weisheit den Menschen die Heilige Schrift, das Wort Gottes, wodurch man bestimmen kann, was richtig und falsch ist, was die richtige Lebensweise ist, was Moralität ist.
Was ist Wahrheit?
Und was ist Wahrheit? Und die esoterischen Schriften negieren das. Sie sind das Gegenteil dessen, was die Schrift sagt. Wenn Sie also Jesus in der Schrift lesen, werden Sie ihn durch Luzifer ersetzen. Wenn man also mit einem Esoteriker spricht, denkt man vielleicht, man spreche mit einem Christen, weil man vielleicht über Jesus spricht, aber es ist nicht der richtige Jesus. Jesus bedeutet Jahwe rettet, aber wenn man selbst Gott ist, dann kann man eine andere Perspektive haben. Also sprechen Sie eigentlich über den Lichtträger.
Danke.
Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, aber da gibt es einen anderen, der sagt, ich bin der Lichtträger. Ich bin das Licht der Welt und das ist Luzifer.
Das bedeutet sein Name.
Also esoterische Gesellschaften sind von ihrer philosophischen Grundlage her luziferisch.
Ist das also sozusagen die Grundlage für all diese Geheimgesellschaften? Also die Grundlage ihres Glaubens?
Die absolute Grundlage sind die drei Lügen des Teufels im Garten Eden. Du bestimmst deine eigene Moral. Du bist in dir selbst eine Gottheit. Warum solltest du also einer Gottheit unterworfen sein? Und du wirst ewig leben. Du wirst niemals vernichtet werden. Du bist unsterblich. Das zeigt sich in verschiedenen Philosophien der Welt, vielen religiösen Systemen. Alle haben als Grundlage die Unsterblichkeit der Seele. Sogar die christliche Religion hat sie übernommen. Oder mal mit Teil des Nirvans. Man wird Teil der Gottheit in einem pantheistischen Sinn. Das ist also deren Grundlage. Und das entwickelte sich dann bis zur Vernichtung durch die Sintflut. Nun wissen wir, dass Ham zum Beispiel nicht gerade ein sehr treuer Mensch war. Und wir wissen nichts über die Damen, mit denen sie verheiratet waren. Einige von ihnen könnten Töchter von Menschen gewesen sein, die stark von diesen Philosophien beeinflusst worden waren. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit rettete drei Söhne und ihre Frauen. Und wir nehmen an, dass Ham einige philosophische Ideen hatte, die dem sehr ähnlich waren, was vorher da war. Denn es wird uns in der Schrift gesagt, dass sein Enkel Nimrod ein Krieger vor dem Herrn war. Mit anderen Worten, gegen den Herrn.
Interessant.
Und er lehnte das Wort Gottes ab, indem er sagt, wir werden einen Turm bauen.
Turm von Babylon.
Also glaubten sie im Grunde nicht an Gottes Versprechen, dass er die Erde nicht mehr durch eine Flut vernichten würde.
Stimmt.
Das war wirklich das Kernproblem.
Das ist das Kernproblem. Man glaubt nicht, was Gott gesagt hat, sondern was die Schlange gesagt hat.
Was genau auf den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zurückgeht. Und wie wir wissen, wurde dieses Problem in größerem Maßstab vervielfältigt.
Korrekt. Es ist interessant, weil sie, als sie den Turm bauten, sich für das Ego entschieden. Stimmt's? Eva entschied sich für das Ego, als sie die Frucht aß. Aber sich für das Ego zu entscheiden, während man versucht, sich selbst zu retten, besser und wie Gott zu werden, ist eigentlich die eigene Vernichtung. Das, was sie eigentlich sein könnten, wird dadurch vernichtet.
Richtig.
Das ist also die Entwicklung. Dann kommt Nimrod. Und Nimrod wurde zum Herrscher, aber er wurde für seine Verbrechen hingerichtet.
Mit seiner Mutter oder was? Oder was waren seine Verbrechen?
Nein, wahrscheinlich wurde er von der Linie der anderen beiden, Japhet und Sem, hingerichtet, weil er diese Ideen verbreitet. Aber man unterdrückte es nicht, man hob es tatsächlich hervor.
Und sie haben ihn zum Märtyrer gemacht.
Die Menschen wurden zerstreut und seitdem gibt es diese ständige Bewegung, die Menschheit wieder in einer einzigen Familie zu vereinen, mit derselben grundlegenden Philosophie wie die Esoteriker, mit der Verehrung von Luzifer.
Ich habe dazu eine Theorie. Ich glaube ehrlich, dass der Teufel versucht, diesen Planeten so weit zu übernehmen, dass er jeden auslöschen kann, der auf Gottes Seite steht, damit er sich umdrehen und zu Gott sagen kann, niemand hier will dich.
Richtig.
Das hier gehört mir. Genau das macht er.
Aber er hat es nie geschafft. Doch hat er sehr, sehr hart dran gearbeitet.
Ich meine, das können wir doch aus dem Buch Hiob sehen, oder? Irgendwie gehört die Erde doch mir. Und Gott sagt, nein, ich habe immer noch Hiob. Er steht auf meiner Seite.
Ja, genau.
Es handelt sich also um einen ständigen Kampf hinter den Kulissen, weil die Menschheit das Wort Gottes weitgehend akzeptierte, mussten sie in den Untergrund gehen. Die Geheimgesellschaften und die esoterischen Gesellschaften haben also immer existiert und sie werden das Wort Gottes immer manipulieren. Es pervertieren, umkehren. Ich nenne den Teufel den Meister der Umkehrung. Er kehrt alles um. Wenn man anfängt, etwas aus der esoterischen Welt zu lesen, muss man begreifen, dass alles, was gut ist, böse wird. Alles, was böse ist, wird gut. Von hier stammt Yin und Yang.
Die Ismen.
Ja, all diese Thematiken. Der Narzissmus ist im Grunde der Charakter des Teufels, der in der Menschheit sichtbar wird.
Wow,
das ist eine gute Beschreibung davon.
Genau das ist seine Natur. Und da Narzissmus etwas ist, das in der Welt schnell zunimmt und so viele Menschen in diesem Verhalten unterworfen sind, zeigt das einfach, dass seine Philosophie sicherlich in der Menschheit Wurzeln schlägt.
It just shows that his philosophy is certainly taking root in humanity.
Und es ist eine sehr unterdrückerische und sehr zwingende Situation. Der Krieg richtet sich in Wirklichkeit gegen das Wort Gottes. Das ist die Grundlage aller Geheimgesellschaften. Wie zieht man Menschen, die im Wort Gottes verwurzelt sind, in Gesellschaften, die im Kern dem Wort Gottes entgegenstehen?
Wenn es doch ein christliches Land ist und all diese Leute darin verwickelt sind.
Ja, man braucht einen Köder. Man muss etwas haben, das sie hineinzieht. Also macht man sie zu einer sozialen Gesellschaft oder man macht sie zu einer Gesellschaft, die mit der Gesellschaftswelt zu tun hat. Aber man packt es in Geheimnisse. Und diese Geheimnisse werden eins nach dem anderen enthüllt. Also macht man es stufenweise, in Graden. Und so haben sie Grade, verschiedene Grade. Die Freimaurerei geht zum Beispiel bis zum 33. Grad. Und es gibt Organisationen, die behaupten, sie gehen weit über 33 Grad hinaus. Aber gemäß Morals and Dogma weiß man, sobald man den 33. Grad, den 31., 32. und 33. Grad erreicht hat, dass derjenige, den man hier verehrt, Luzifer ist.
Okay.
Er steht dort ganz klar so. Man kann den Brüdern des 30., 31. und 32. Grades sagen, dass Luzifer der wahre Sohn Gottes
und
ist.
Und sie sagen, das stimmt.
Nun, warum? Wie können diese Leute das entwickeln? Wir sprechen hier über Prominente. Wir sprechen über Präsidenten. Und ich weiß, dass du in Total Onslaught Beweise dafür hast. Dokument um Dokument um Dokument, das dies zeigt. Aber wie geschieht das? Ist es einfach so? Also ich weiß, dass Bush Jr., dass er bei Skull and Bones
ja,
dabei
Vater
war.
Auch. Sie waren beide Mitglieder von Skull and Bones.
Und das geschah an der Universität, die sie besuchten.
Nun, die Universität hat Clubs, die im Grunde Geheimgesellschaften sind. Viele Universitäten haben natürlich esoterische Ursprünge.
Richtig.
Wir müssen zu dem Punkt gelangen, an dem wir darauf eingehen. Wie ist das passiert? Weil die Universitäten größtenteils alle als theologische Schulen gegründet wurden. Alle. Sie waren christlich.
Alle. Yale, Harvard, alle christlich.
Sie waren christlich, ja. Alle von ihnen. Aber davor wurden sie von anderen Organisationen geleitet. Nun, wie ist das eigentlich passiert? Nun, man muss das durch die ganze Geschichte verfolgen. Und wie gelangen wir zu der modernen esoterischen Gesellschaft? Wie sind sie entstanden? Wer kontrolliert sie eigentlich? Es muss irgendeine kontrollierende Organisation geben. Also muss man zurück in die frühen Zeiten, wo man ein religiöses System hat, das die Welt absolut kontrollierte. Und das war das römisch-katholische System. Das römisch-katholische System war der kontrollierende Faktor in der Welt. Und ihre Dogmen und Lehren basierten auf vielen gnostischen Dokumenten. Deshalb gibt es auch zwei Strömungen der Bibel. Man hat den alexandrinischen Zweig und dann hat man den östlichen Zweig. der aus Antiochia kommt. Also, welchen der Zweige nutzen sie? Nun, der römische Katholizismus basierte seine Bibel auf der Vulgata von Hieronymus, die wiederum über Eusebius aus den Schriften Origenes stammte. Und dieser spezielle Zweig wurde später von der Reformation abgelehnt. Also, das ist jetzt wirklich knapp gefasst. Also stützte die Reformation ihre Bibel und ihre Schriften auf den überlieferten Text. Martin Luther verwendete diesen.
Und die Protestanten stammen aus der Reformation. Also wenn sie Protestant sind, ist das ihr Ursprung.
Ja, also lasst uns sagen, dass die Manuskripte, die schließlich durch die östlichen Manuskripte in die westliche Welt gelangten, von der Reformation genutzt wurden. Und die Reformation kam zu dem Schluss, dass Jesus Christus der einzige Weg zur Erlösung ist. Dass es keinen anderen Namen unterm Himmel und der Erde gibt, durch den ihr gerettet werden könnt. Und dass eure Gerechtigkeit eine zugerechnete und verliehene Gerechtigkeit ist. Dass man keine eigene Gerechtigkeit hat, steht natürlich völlig im Widerspruch zum esoterischen Denken, bei dem man in sich selbst eine Gottheit ist. Diese Konzepte standen im Krieg miteinander und führten zu einem buchstäblichen Krieg, dem Dreißigjährigen Krieg. Und dies war ein Versuch, den Protestantismus auszulöschen. Doch sie schafften es nicht, den Protestantismus auszulöschen. Es war ein Dorn im Fleisch der Überlegenheit des päpstlichen Systems. Also taten sie Folgendes. Sie gründeten eine Organisation, die man die Jesuiten nannte. Sie wurde von drei Personen gegründet. Der eine war Ignatius von Loyola, ein Spanier, der Vision hatte, wie die päpstliche Vorherrschaft in der Welt wieder eingeführt werden kann. Und diese basierten auf esoterischen Visionen. Dann gab es noch eine weitere Person, die der intellektuelle Kopf im Hintergrund war. Das war ein Deutscher. Sein Name lautet Peter Faber. Und dann hatten sie Franz Xaver. Diese drei waren die Gründerväter der Jesuiten.
Und das ganze Ziel war, den Protestantismus zu zerstören.
Das Ziel war, den Protestantismus zu zerstören und die protestantische Version der Bibel zu beseitigen. Den Text des Neuen Testaments, den Textus Receptus, den überlieferten Text. Das war also das Ziel. Und sie formten eine Gesellschaft, die im Grunde eine Geheimgesellschaft war.
Und verrückt, dass sie es die Gesellschaft Jesu nannten.
Ja, es war einfach eine komplette Verschleierung.
Das ist die Umkehrung, die sie ständig machen. Wir werden die Bibel, die wirkliche Wahrheit darüber zerstören und uns Jesu-Anhänger nennen.
Sie nannten die Bibel diese giftige Natter.
Wow.
Und sie sagten, eines Tages werden sie wie Moses Stab beim Schwanz ergreifen und werden sie vernichten.
And we will destroy it.
Wow.
Nun, die päpstliche Familie zu dieser Zeit war eine Familie namens Mancini. Und die Päpste gehörten all zu dieser Kategorie. Und die Mancinis hatten einen sehr interessanten Ursprung. Und sie hatten die griechische Philosophie und esoterische Schriften aller Jahrhunderte in einer großen Bibliothek zusammengestellt. Die auf esoterischem Denken basierte. Mit anderen Worten, die Philosophie, die die Schlange hatte. Das ist das Gegenteil der biblischen Philosophie. Diese Philosophie wurde dann von den Jesuiten angenommen und ihr Ziel war es, die politische Sphäre und die Unterhaltungswelt zu infiltrieren. Und auch die religiöse Sphäre, um die Grundsätze des Protestantismus zu untergraben und den Protestantismus zu zerstören. Sie legten dazu einen Eid ab, dass sie ihn zerstören würden, sogar durch Attentat, mit welchen Mitteln auch immer, um ihn zu zerstören. Nun, ihre Philosophie ist keine neue Philosophie. Sie stammt von Henoch, dem Sohn Kains. Durch die ganze Geschichte hindurch ist es die grundlegende Philosophie, dass Luzifer der wahre Sohn Gottes ist. Und diese Philosophie wurde Teil ihrer Philosophie. Aber wie führt man sie ein? Man kleidet sie in ein christliches Gewand.
Ja, und das ist interessant, weil viele Leute nicht wissen, dass wenn man sich die Ursprünge der katholischen Kirche ansieht, sie, wie du gesagt hast, eine Mischung aus heidnischen Elementen und Christentum ist. Diese Statuen, die angeblich Heilige darstellen, waren einfach römische Götter, die sie dann zu Petrus umbenannt haben, oder das sei der heilige Johannes und so weiter.
Korrekt. Wenn man das alles nachschlägt, sind es alle heidnische Gottheiten. Und all diese heidnischen Gottheiten, in Anführungszeichen, lehrten all die gleiche Philosophie. Nun, die römisch-katholische Kirche hatte immer Gesellschaften, die dies verbreiteten und auch die Machtstruktur ins Auge fassten, um jeden Aspekt der Menschheit zu steuern.
Aimed at the power structure to control every aspect of humanity.
Und wenn man das Bankensystem kontrolliert, wenn man die Finanzen kontrolliert, hat man die Dinge ziemlich gut im Griff. So gab es zum Beispiel die Templer. Die Tempelritter waren eine Organisation, die angeblich das Tempelgelände in Jerusalem für das Christentum sichern sollte und so weiter. Aber sie wurden die Banker Europas.
Deshalb werden sie Tempelritter genannt, weil sie versuchten, den Tempel zurückzuerobern.
Ja, da waren auch die Kreuzzüge und all diese Dinge, die vor der Reformation stattfanden. Sie verehrten eine Gottheit, die Baphomet genannt wurde. Und Baphomet ist natürlich die androgene Gottheit Luzifer, der sowohl männlich als auch weiblich ist. Deshalb ist es eine sehr interessante Zeit, in der wir leben.
Ja, das stimmt. Ich finde das wirklich interessant, dass wir diese Serie namens The Chosen haben und er ein Tempelritter ist,
wenn sie
Baphomet folgen. Also das ist schon interessant.
Und er spielt buchstäblich Jesus. Also...
Korrekt.
Ich meine, das ist wie das Jesuitenhandbuch, oder?
Sie versuchen alles zu infiltrieren, entweder mit Gewalt oder Täuschung.
Wir könnten eine lange Diskussion darüber führen, aber lassen wir das. Tatsache ist, sie wurden die Bankiers Europas. Und das bedeutet, dass sie die Banker der Welt wurden. Und der König von Frankreich wurde dann eifersüchtig. So geht die Geschichte und er verbot sie. Und er ließ die Templer töten oder vernichten. Aber die Templer wurden nie vernichtet. Die Templer hatten einen Anführer namens de Molay. Es ist sehr interessant, dass in den modernen Gesellschaften und bei den modernen Freimaurern ihre Jugendorganisation de Molay genannt wird.
Ernsthaft?
Nun, warum sollten sie sich nach genau der Person benennen, die angeblich ein Verehrer von Baphomet war?
Oh, interessant.
Und Baphomet ist natürlich auch das Symbol, das von der Kirche des Satan verwendet wird, wenn sie die Statue der Ziege aufstellen mit dem...
Sie wollten die 10 Gebote an einigen Orten aufstellen und begannen, den Baphomet dort aufzustellen.
Ja, und es ist interessant, dass dort buchstäblich 2 Kinder zu Baphomet aufschauen, als ob er ihr Vater oder so wäre, was bestätigt, was du sagtest, nämlich, dass sie glauben, dass er der wahre Sohn Gottes ist und der Lichtträger, der ihnen ewiges Leben geben wird.
Und
obwohl sie ein sündiges Leben führen und nicht nach Gottes Geboten leben.
Ja, und wenn man sich einige der modernen Präsidenten der Vereinigten Staaten ansieht, kommt einem Bill Clinton in den Sinn. Er war sehr prominent in der de Molay-Bewegung.
Stimmt.
Das ist nur eine Randbemerkung. Aber diese Philosophie war nie verschwunden und man findet sie zum Beispiel im Untergrund bei den Rosenkreuzern.
In the Rosicrucians, for example.
Was ist das?
Es ist ein Orden von Menschen, der sich darauf stützt. Und interessanterweise sind sie alle nach dem Modell von Jesus und seinen Jüngern geformt. Also wird die Zahl 13 sehr, sehr wichtig.
Wegen der 12 Jünger und dann wurde Matthias später hinzugefügt, nachdem Judas sich selbst umgebracht hatte.
Ja, also man hatte Jesus im Zentrum und dann die 12.
Oh, okay.
Sie modellieren sich also als 12 um einen. Sie haben also Gruppe von 13 und so weiter und so weiter. Sie basieren alle auf einer gegensätzlichen Sichtweise dessen, worum es in der Schrift geht.
Richtig. Man würde denken, sie kämen mit etwas Originellem. Schau, wenn du etwas anders machen willst, richtig? Du gehst in irgendeine Ecke der Welt und machst einfach irgendwas völlig anders. Warum imitieren sie? Es ist, als ob das Einzige, was sie können, darin besteht, die Wahrheit Gottes zu nehmen und sie zu verdrehen.
Nein, denn der Krieg richtet sich gegen Jesus Christus. Das ist der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Krieges. Und was wir heute in der Welt sehen, ist nur das Offenbarwerden dessen, was im Verborgenen praktiziert wurde. Also in jedem Fall beschlossen die Jesuiten, dass sie die päpstliche Vorherrschaft wiederherstellen mussten. Also das erste Konzil, das einberufen wurde, um den Protestantismus zu bekämpfen, war das Konzil von Trient. Und auf dem Konzil von Trient wurde jedes einzelne Dogma des Papsttums fest verankert. Und das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes war ab dieser Zeit die Grundlage für die Macht des Papsttums. Und interessanterweise war auch eines der Themen dort der Sabbat. Auf dem Konzil von Trient wurde debattiert. Es waren viele Protestanten bei diesem Treffen anwesend. Und einige der Katholiken tendierten dazu, den Protestanten zuzustimmen, dass die Bibel die Grundlage für das sein sollte, was man glaubt. Und der Katholizismus sagte, nein, die Bibel kann nur im Rahmen der Tradition beschrieben werden. Und dann stand der Erzbischof von Reggio auf und sagte, nun, entschuldigt, ihr Protestanten, ihr sagt, dass die Bibel und die Bibel allein euer Standard sei. Warum haltet ihr dann den Sonntag, das Gebot der römisch-katholischen Kirche? Ihr gehorcht also tatsächlich der Autorität der Kirche und deshalb ist euer Sola Scriptura bedeutungslos.
Dem muss man sich stellen.
Das war eine wunderbare Gelegenheit für die protestantische Welt zu sagen, wow, da habt ihr tatsächlich einen Nerv getroffen. Aber das taten sie nicht. Und dann expandierten die Jesuiten und arbeiteten sich in die Machtposition vor. Sie wurden zu Beratern der Könige und ergriffen die Initiative, um die Schulmeister Europas zu werden. So wurden sie die Schulmeister. Sie wurden zu Zentren des Lernens. Sie gründeten Schule um Schule um Schule. Und selbst die Protestanten schickten ihre Kinder in diese von Jesuiten geführte römisch-katholische Schulen. Und wenn man heute durch die Welt reist, findet man diese von Jesuiten kontrollierte Orte überall auf der Welt.
Wo zum Beispiel Oxford?
Nun, alle Universitäten, die es gab, als der Protestantismus die protestantischen Gebiete übernahm, wurden zu protestantischen Schulen. Also war Oxford eine protestantische Schule. Cambridge war eine protestantische Schule. Die Universität Wittenberg in Deutschland war eine protestantische Schule. Also entstand die Idee, wir müssen in sie eindringen. Also werden wir die besten Protestanten, die wir nur werden können, und wir werden es umkrempeln. Schließlich krempelten sie es um und entfernten dieses Hindernis, diese protestantische Denkweise. Das Wichtigste und Prominenteste war dabei die Oxford-Bewegung. Wo sie Newman hatten, der ein in Anführungszeichen protestantischer Prediger war, der ganz Oxford dazu brachte, die Theologie wieder mit dem römischen katholischen Denken in Einklang zu bringen. Also brachten sie langsam wieder die Statuen herein und dann brachten sie einen Altar herein, weil ein Altar etwas ist, an dem man ein Opfer bringt, richtig? Nun, der römisch-katholizismus hat die Versöhnung immer abgelehnt, dass Jesus für uns gestorben ist.
Wirklich?
Der römische Katholizismus glaubt das nicht.
Ist das der Grund, warum die Hostie so eine Art erneute Kreuzigung ist?
Es ist eine erneute Kreuzigung. Schaut man auf die katholische Theologie, muss man diese verstehen, um zu verstehen, dass es keine christliche Religion ist. Es ist eine verkleidete christliche Religion. Ich meine, das klingt für alle Katholiken da draußen schrecklich.
Nun, das war einmal deine Welt. Du sprichst auch aus eigener Erfahrung.
Ich war römisch-katholisch erzogen, ja. Aber man muss die Philosophie verstehen. Römischer Katholizismus lehrt, dass Jesus gestorben ist. Aber er ist nicht für dich gestorben. Er starb als das ultimative Beispiel für Gehorsam.
Wow.
Und so wird man nicht durch das Blut des Lammes gerettet. Es ist kein Blut an unserem Heil beteiligt.
Es sind die eigenen Werke, richtig?
Du wirst durch deine Werke gerettet. Und daher lehnen sie die Rechtfertigung durch Glauben ab. Das Konzil von Trient hat das sehr deutlich gemacht. Also, wenn man nicht durch das Blut des Lammes gerettet wird, wie wird man dann gerettet? Man wird durch seine guten Werke gerettet. Nun, du bist schuldig. Du erbst laut ihnen die Erbsünde von Adam. Du erbst also die Erbsünde. Du bist also schuldig. Wie sühnt man diese Schuld? Nun, zuerst muss man deine Sünden bekennen. Aber du bekennst sie nicht Gott. Du bekennst sie dem System. Du bekennst sie einem Priester. Dann wird dir vom Priester deine Sünde vergeben. Aber du trägst immer noch die Schuld deiner Sünde. Nun, gemäß der christlichen Lehre der Bibel hat Jesus diesen Preis für dich bezahlt. Und die Schuld, die eigentlich auf dir lasten sollte, trug er in deinem Namen. Und dann rechnet er dir seine Gerechtigkeit zu und verleiht dir seine Gerechtigkeit. Nicht so im katholischen System. Du trägst also immer noch die Schuld. Also musst du für diese Schuld zahlen. Wie zahlst du für diese Schuld? Nun, es gibt eine griechische Philosophie der Reinigung, bei der du diese Schuld loswirst. Also, die Lehre des Fegefeuers kennt einen Ort, wo du im Jenseits an diese Zwischenstation gehst, die Fegefeuer genannt wird, und dort bezahlst du für deine Sünden, indem du leidest, solange deine Sünde noch nicht weggebrannt ist. Nun, das könnte ein Jahrtausend oder zwei dauern für ein kurzes Leben von maximal 7 Jahren oder so.
Aber für 24,99 € kann man das tatsächlich verkürzen.
Dies war also eine Doktrin, die viel Bestürzung verursachte. Also kam das Papsttum mit einem Ablass auf. Ein Ablass ist etwas, bei dem der Papst einen Verdienst gewähren kann. Und er kann dir diesen Verdienst im Austausch für etwas anrechnen. Nun, zur Zeit von Martin Luther war die Gegenleistung finanzieller Natur. Also zahlte man und erhielt einen Ablass, der einen von der Strafe für die Schuld seiner Sünden befreite.
Wovon sprechen wir hier in Bezug auf die Bezahlung? Hast du Zahlen? Weißt du, wie viel bezahlt wurde?
Das Bezahlen, die genauen Beiträge variieren, je nachdem, was man hatte. Aber die Idee war, dass sobald das Geld im Kasten klingelt, der Geist, die Seele von der Strafe des Fegefeuers befreit wird.
So können Sie einen gewissermaßen als Abonnent halten.
Ja, also, wie könnte der Papst eigentlich Verdienste anwenden? Nun, hier kommt eine sehr interessante Doktrin ins Spiel, die überhaupt nicht biblisch ist. Das ist alles griechische Philosophie. Die Doktrin, die er hat, besagt, dass er Zugang zu etwas hat, das Kirchenschatz der Verdienste genannt wird. Nun, in dieser Schatztruhe, auf die er Zugriff hat, hat man das Verdienst von Jesus Christus. Aber man hat auch das Verdienst von Maria und allen Heiligen. Du kannst also von diesen Verdiensten nehmen, mit anderen Worten, sie waren so verdienstvoll, dass sie mehr taten, als nötig war, um in den Himmel zu kommen. Also haben sie überschüssigen Verdienst und dieses überschüssige Verdienst geht in die Truhe. Nun, du und ich, als schlimme Sünder, haben keinen überschüssigen Verdienst und müssen somit im Fegefeuer zahlen. Der Papst hat also die Macht, von diesem Verdienst zu nehmen und es auf dich anzuwenden, für etwas, das du im Gegenzug tun musst. Sogar Papst Franziskus hat gerade einen Ablass gewährt.
Ich weiß, was du denkst, eine absolute Fälschung.
Du weißt nicht, wovon ich spreche?
Nein.
Paula White?
Nein.
Okay, du denkst an etwas anderes. Weißt du, wer Paula White ist?
Ja, absolut.
Paula White. Sie ist eine evangelikale Megakirchenpastorin und war die spirituelle Beraterin von Trump während seiner Präsidentschaft.
Ist das diese blonde Lady?
Ja.
Ich habe dieses Video gesehen, in dem sie wortwörtlich sagte, Gott habe Vorratslager im Himmel und du solltest bezahlen, weißt du, $200, $30, $30,000. Und du musst das in diesen Vorrat, in diese Schatzkammer einzahlen, weil sonst deine Träume nicht erfüllt werden und dieses und jenes.
Es gibt ein Finanzministerium im Himmel. Da überwacht Gott alles, was sie tun, und sie sammeln ewige Schätze an, die weit darüber hinausgehen, was wir uns überhaupt vorstellen können. Sie müssen $35,000 schicken. Sie müssen diesen Scheck über $100,000 einsenden, wenn Sie diese Postfachnummer nicht anschreiben und nicht diese gebührenfreie Nummer anrufen und kein unterstützendes Mitglied der Gemeinde werden, werden Sie nie sehen, wie Ihr Leben erhalten wird und Ihr Traum wird sterben, Ihr Ruf wird sterben.
Wow!
Und es ist dasselbe.
Das hat die gleiche Grundlage.
Denn die katholische Doktrin hat sich unter anderem durch die Jesuiten im Protestantismus verbreitet.
Richtig.
Und woher kommt es? Es ist griechische Philosophie. Es ist Heidentum im Protestantismus.
Und du?
Mit anderen Worten, der römische Katholizismus ist keine christliche Religion, da eine christliche Religion sagt, dass man durch das Blut des Lammes gerettet wird.
Richtig.
Ohne das Vergießen von Blut gibt es keine Vergebung der Sünde. Wenn Rom das verneint, dann lehren sie tatsächlich eine luziferische Doktrin. Und der eigene Katechismus sagt, der Sohn des Menschen wurde Mensch, damit wir Gott werden können.
Wow, also er erniedrigte sich, damit man aufsteigen kann. Also man hat hier so viel verfälscht, die Verdienste dessen, was Jesus tat, und dass wir es im Glauben ergreifen und uns zu eigen machen können. Sieh dir das an, einfach überall Fälschungen, aber es ist doch so, als würde man Jesus entfernen.
Richtig. Also haben die Jesuiten dann mit ihrem Lernen gegen das Lernen begonnen. Sie nahmen die Philosophie und machten sie zur Grundlage allen Unterrichts. Nun, was wäre mit sehr christlichen Sichtweisen? Schon Martin Luther sagte, wenn man die Bibel aus dem Unterricht entfernt, dann werden wir alles verlieren. Und genau das taten sie. Sie entfernten die Bibel. Sie erlaubten eine theologische Fachrichtung, aber der Rest wurde säkular. So wurden alle Universitäten säkular. In Oxford brachte die Oxford-Bewegung das katholische System zurück, brachte die Messe zurück und schließlich ging Newman zur katholischen Kirche über und wurde mit dem Kardinalsamt belohnt. Also verließ er den Protestantismus und wurde ein katholischer Kardinal.
Wow. So he left Protestantism and became a Catholic cardinal.
Meiner Meinung nach war er tatsächlich so etwas wie ein jesuitischer Infiltrator.
Von welcher Ebene an verstehen diese Kardinäle, wovon sie Teil sind?
Sobald man die Stufe eines Kardinals erreicht, muss man, wie in einer Geheimgesellschaft, ziemlich gut informiert sein.
Also diese Bilder des Katholizismus, wo man sie in Purpur und Scharlachrot sieht. Sehr interessant. Purpur und Scharlachrot. Ich meine, wenn man die Bilder sieht und denkt, wow, die Bibel hat genau beschrieben, wie dieses Wesen aussieht. Das ist echt verrückt. Aber deshalb...
Sie sind sich dessen bewusst?
Korrekt. Und die Art und Weise, wie sie den Geist fesselten, geschah durch das Jesuitentheater. Damit befasst ihr euch ja.
Hollywood.
Es gab einen Jesuiten und sein Name war Kino. Nun, auf Deutsch ist Kino ein Lichtspieltheater, ein Theater. Und er fand ein Instrument, das durch blinkende Lichter Bilder auf eine Leinwand projizieren konnte.
Interessant.
Und das wurde zum Film.
Ein Projektor.
Ja. So wurden die Jesuiten nicht nur zum Schulmeister, sie wurden auch zu Meistern des Theaters.
Wow, sie waren die erste Meisterklasse.
Und wo sie nicht direkt einspringen konnten, nutzten sie das Theater. Nun, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Shakespeare vielleicht nicht einmal eine buchstäbliche Person war, sondern ein Pseudonym für jemanden in den hohen esoterischen Kreisen, wie etwa Sir Francis Bacon. Er war ein Rosenkreuzer, also hatte ein hohes esoterisches Wissen und könnte wahrscheinlich so etwas wie Macbeth oder eines dieser Werke schreiben. Und sobald man den Geist in diese esoterischen Märchenwelt ablenkt, kann man alles andere implantieren. Nun, das ist dein Gebiet, also werde ich nicht darauf eingehen.
Genau, du sprichst meine Sprache, aber das ist schon eine Riesensache, all das Unterschiedliche zusammenzubinden. Denke nur all die verschiedenen Produktionsfirmen, all die daran beteiligten Menschen, all die unterschiedlichen Bereiche. Ich meine, es gibt ein Heer von Menschen. Wie schafft man es, all ihre Botschaften ähnlich
ein
zu machen?
Ein Heer, also Armee, ist ein sehr guter Begriff. Nun, die Jesuiten sind auch eine militärische Organisation.
Daran habe ich gedacht. Napoleon nannte die Jesuiten eine Armee und nicht eine religiöse Organisation.
Nun, Napoleon war ein hoher Freimaurer, weil er seine ganze Familie in hohe Positionen geheimer Gesellschaften brachte. Wie dem auch sei. Sie haben dann all die großen Schulen wie die Georgetown University oder die Fordham University gegründet. Viele von ihnen sind nicht direkt mit ihnen verbunden, sondern tatsächlich durch die von ihnen kontrollierten Komitees. Also sagen wir, dass ein großer Teil der heutigen Bildungswelt auf der Philosophie der Jesuiten basiert. Und sie sind diejenigen, die Präsidenten ausbilden. Egal wer es ist, ob Donald Trump, wer auch immer.
Ja, es gibt genügend Beweise da draußen, dass sie alle darin verwickelt waren.
Sie waren alle Teil davon. Wir müssen nicht auf alle eingehen, aber ja, sie sind alle irgendwie damit verbunden und darin ausgebildet und sie sind jetzt hohe Freimaurer. Sobald man...
Ist es dasselbe? Sind Jesuiten und Freimaurer dasselbe?
Nein.
Okay.
Freimaurer sind eine Organisation, die im Grunde genommen protestantisch sein sollten. Aber das ist die Raffinesse bei der Täuschung. Man schafft eine Organisation und dann verbietet man sie.
Richtig.
Mach es faszinierend.
Rom hat den Freimaurerorden offiziell verboten und erklärt, er sei vom Teufel. Alle Freimaurer seien vom Teufel, während jeder einzelne Kardinal im Vatikan ein Freimaurer war.
Das ist ziemlich heuchlerisch.
Also, das ist ziemlich heuchlerisch.
Aber es ist wahr. Es stimmt.
Aber wahr. So zieht man sie hinein. Solange man an der Spitze ist, die Situation kontrolliert und die Lehren kontrolliert, hat man die protestantische Welt einbezogen und kontrolliert sie, ohne dass sie es wissen.
Also, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, als ich deine Total Onslaught-Serie gesehen habe, steht die römisch-katholische Kirche technisch gesehen an der Spitze all dieser Geheimgesellschaften.
Ja.
Wie kommt das? Warum?
Nun, sie haben diese zwei Orden. Der eine, der bis heute besteht. Und das ist der Jesuitenorden, der einen General hat, der allgemein als der schwarze Papst bezeichnet wird. Und er hat absolute Autorität.
Und wissen wir, wer dieser schwarze Papst ist?
Ja.
Es ist allgemein bekannt und derzeit...
Und sie ändern es im Verlauf regelmäßig, aber im Grunde ist ihre Macht absolut. Und dann hat man die Ritter von Malta. Die Ritter von Malta sind auch ein militärischer Orden. Beide sind militärische Orden. Nun, wenn man die Ritter von Malta nimmt, tragen sie das Malteserkreuz, aber sie unterstehen den Jesuiten. Es gab also tatsächlich physische Kriege, um dieses Problem zu kontrollieren. So dass man letztendlich die Malteser den Jesuiten untergeordnet wurde. Und sie arbeiten als Einheit. Und dann gibt es innerhalb viele Unterordnen, wie Opus Dei und all diese auch, sie schwören der Papstkirche Treue. Oder auch die Ritter von Kolumbus, welche eine katholische Organisation sind, die verspricht, katholische Ideen in die Politik zu bringen und so weiter und so weiter. Und man gehört zu den einen oder den anderen. Betrachtet man sich die Geschichte der Präsidentschaftskandidaten, wird man entweder einem Opus Dei-Hintergrund oder einen Georgetown-Hintergrund oder einen Fordham-Hintergrund oder etwas derartiges finden. Die Ritter von Malta sind eine große Organisation. Sie nennen sich Hospitalorden des Heiligen Johannes und haben das Malteserkreuz als Symbol.
Hatte nicht Johnson Rumi ein Malteserkreuz?
Nun, wenn man die Könige Europas betrachtet, tragen sie alle Malteserkreuze. Sie sind nichts anderes als Vasalle des Papstes. Und sie kontrollieren große Organisationen und große Finanzorganisationen. Und wahrscheinlich die meisten der großen Theater- und Sportsvereine gehören den Malteserrittern und werden von ihnen kontrolliert. Nicht alle, aber die Mehrheit, um diese Philosophie in die Welt zu bringen.
Controlled by Knights of Malta, that brings the philosophy into the world.
Wie steigen Leute in diese Dinge ein?
Geld.
Wenn man wohlhabend ist, wird man mit Menschen in Kontakt kommen, die in diese Dinge involviert sind.
Ja, man wird ein gutes Geschäft machen und wir sind auch eine philanthropische Gesellschaft. Wir tun der Gesellschaft Gutes und Wir haben Organisationen, aus denen wir unsere Leute ziehen. Man kann dabei den Pfadfindern oder Pfadfinderinnen beginnen. All diese Organisationen füttern uns im Grunde diese Organisation.
Ja, und ich erinnere mich, etwas gesehen zu haben. Ich weiß nicht mehr, ob das euer Missionswerk war oder anderswo. Aber es ging über die griechischen Verbindungen, die an den Hochschulen existieren, die auch Leute handverlesen und im Grunde für ihre sortierenden Systeme vorbereiten. Man beobachtet also, wie Menschen diesen Prozess durchlaufen und dann sagen sie, hey, dieser Typ zeigt gute Anlagen in diesem Bereich oder so. Und dann können sie wissen, wer sich in ihrer Geheimorganisation hervortun wird.
Ja, und man kann einfach ihre Symbole beobachten und sehen, gut, jetzt hat man einen Club, der, sagen wir mal, ein humanitärer Club ist, wie der Lions Club oder die Rotarier oder irgendeiner davon.
Die mit dem Stern oder was auch immer das war.
Ja, oder sogar philosophische Diskussionsgesellschaften. Aber in diesen hast du jemanden, der in einer anderen Abteilung höher steht. Sie ziehen ihre Basis aus diesen Gruppen und laden sie ein, höher aufzusteigen. Und dann wird man eingeladen, höher aufzusteigen. Du hast mir vorhin ein wenig über etwas Merkwürdiges erzählt, dass Leute in einem Sarg liegen und wieder aufstehen, etc., etc. Das ist eine Fälschung der Taufe.
Wow, eine interessante Verbindung.
Du stirbst also tatsächlich und wirst dann in dieses System gerufen.
Oh ja, aber es wird immer noch nicht mit Wasser gewaschen. Da ist kein Wasser dabei. Das ist interessant.
Es gibt kein Wasser. Wenn man das katholische System von früher betrachtet, wahrscheinlich noch heute, wenn man Mönch oder Nonne würde, ginge man durch das Sargerlebnis.
Es gibt Videos von Leuten da draußen, die das gefilmt haben und sie schreien. Ich meine, man hört dieses dämonische, seltsame Geräusch.
Nun, wahrscheinlich sind sie besessen.
Nun, wir müssen nicht auf die Details eingehen, was auch immer dort passiert. Einige der Dinge sind wirklich ziemlich entsetzlich, wenn man anfängt, sie zu untersuchen.
Ein Kaninchenbau.
Ja, aber sie wurden zum Beispiel geschoren. In alten Zeiten wurden die Nonnen und Mönche geschoren, die Tonsur. Das war ein Symbol für das Leiden, das Nimrod durchmachte. Als Nimrod starb oder hingerichtet wurde, soll er in Wirklichkeit aufgefahren und Teil der Sonne geworden sein. Der Sonnengott. Und dann kam er und schwängerte Semiramis. Und Semiramis war diejenige, die seine Körperteile sammelte. Aber eines fehlte, ein sehr wichtiges. Besonders, wenn er sein Kind zeugen wollte. Also fertigte sie eines an. Und das wurde zum phallischen Symbol, das im Grunde eine Turmspitze ist, wie man bei einem Obelisken
hat. Der Obelisk, der vor allen politischen Gebäuden und so weiter steht.
Und dann gebar sie einen Sohn, der zum Retter wurde. Und das ist dasselbe, was in allen alten heidnischen Religionen existierte. Also wurde die Anbetung von Mutter und Kind sehr wichtig.
Was man in allen unterschiedlichen Kulturen sieht, richtig?
Ja, und dann hat man Mariologie und die römisch-katholische Kirche.
Fälschung der Prophezeiung, dass eine Frau ein Baby bekommen wird.
Ja,
das,
wenn man zum Beispiel die Jesuitenbibel nimmt, die Douay-Rheims-Bibel, hat man die Verheißung des Messias, da sagt die King-James-Bibel, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, und er wird deinen Kopf zermalmen. In der Douay-Rheims-Bibel steht dann, sie wird deinen Kopf zermalmen, sodass es Maria und nicht der Messias ist.
Nun, wir haben vor ein paar Wochen ein Video gemacht mit James Bone. Er ist der Leiter für Religionsfreiheit in seiner Kirche und er ist jemand, der sehr versiert in christlicher Geschichte ist. Und so haben wir ein Video über die Jesuiten gemacht und er hat ein Dokument nach dem anderen präsentiert, um genau aufzudecken, wer sie sind. Ich habe mit einer Freundin über dieses Video gesprochen und sie sagte, nun, woher wissen wir, dass das alles Geschichte ist? Woher wissen wir, dass sie heute noch genau das tun, um den Protestantismus zu zerstören? Dass sie an all diesen Orten sind und so weiter. Ich meine, ich weiß, dass du eine Menge Beweise in Total Onslaught gebracht hast, aber könntest du ein bisschen davon teilen?
Nun, wenn man sich die Organisationen ansieht, die die Welt kontrollieren, wie die Geheimgesellschaften oder die Geheimpolizei der Welt, sei es der KGB, sei es die CIA, sei es das FBI, wer hat sie gegründet?
Whether that be the CIA, whether that be the FBI, who founded them,
Es waren Malteser-Ritter. Donovan, Ritter von Malta. Bonaparte.
Bonaparte,
Ritter von Malta. Sie wurden von Rittern von Malta geführt und gegründet. Sie sind hundertprozentig vom Katholiken kontrollierte Organisation. Also wir wissen, dass man keine Machtposition innerhalb dieser Organisation erhält, wenn man diese Verbindungen nicht hat.
Und letztendlich sind sie Anbeter von Luzifer. Es ist also das Gleiche wie die Versuchung, die Jesus erlebte, als Satan sagte, ich gebe dir die ganze Welt, wenn du dich vor mir niederwirfst. Und er sagte nein. Aber diese Leute sagen so etwas wie, klar, ich glaube deiner Lüge, die ich für die Wahrheit halte. Und sie tun es.
Ja. Nehme zum Beispiel die Freimaurerei. Wenn man den 32. Grad erreicht, dann weiß man sehr gut, dass Luzifer in Anführungszeichen der wahre Sohn Gottes ist. Und wenn man den 32. Grad erreicht hat, kann man Teil einer Organisation werden, die Shriners genannt wird. Nun, die Shriners tragen einen Fes und sie schwören den Treueschwur gemäß ihrer Fes sogar auf Allah. Wenn man in einem Freimaurertempel geht, findet man auf ihrem Altar alle Bücher, die heute in religiösen Lehren vorkommen. Man wird ein Exemplar der Bibel vorfinden. Man wird eine Kopie des Korans vorfinden. Man wird eine Kopie des Sancta Lavita finden. Man wird eine Kopie des jesuitischen Tanach finden. Sie liegen alle auf dem Altar. Sie sind also im Prinzip eine ökumenische Gruppe. Nun, wenn man in einer ökumenischen Gesellschaft sein möchte, bedeutet das, dass der Ökumene in ihren Kern die Philosophie zugrunde liegt, dass man das Papsttum als Primat akzeptieren muss. Wenn man also ein Dokument, die Charta Ökumenica, unterschreibt, erkennt man in diesem Dokument an, dass man den Papst als Primat anerkennt. Das stellt genau das wieder her, was im Mittelalter verloren ging, nicht wahr?
Ja. Wie das, was dieser katholische Priester Tony sagte, als er bei dieser protestantischen Kenneth Copeland-Versammlung war. Er sagte, diese Kirchen haben dieses Dokument unterzeichnet, das im Grunde genommen die Loyalität zurückgibt.
Zurück zur Mutterkirche, das sagen sie.
Die treue Verbindung wieder schafft. Nun gut, wenn man einer solchen Organisation beigetreten ist und man weiß, dass er Jesus Christus, den sie dort verehren, nicht für uns gestorben ist. Ist das dann derselbe Jesus Christus, der für dich gestorben ist? Nur weil du den Namen Jesus in den Mund nimmst, bedeutet das nicht, dass er derselbe Jesus ist, von dem wir in der Bibel lesen. Und wenn man das Denken der esoterischen Welt kennt, wenn man zum Beispiel die Schriften von Blavatsky liest, wird sie einem direkt sagen, dass man die Bibel esoterisch lesen muss. Und dass die Grundlage die Kabbalah ist, die kabbalistische Philosophie, sagt im Kern, dass wir alle Gottheiten sind. Nun, wenn ihr alle Gottheiten seid, dann habt ihr ja keinen Ursprung, weil du Gott bist. Du bist selbst existent. Dann wird der Sabbat bedeutungslos, weil der Sabbat dazu da ist, dich daran zu erinnern, dass du ein erschaffenes Wesen bist, das aus der Kraft Gottes hervorging.
Dass wir den Heiligungsprozess durchlaufen,
genau,
weil Jesus uns retten will.
Also muss man automatisch den Sabbat negieren. Und da kommen wir zu dem, worüber du sprechen wolltest. Da du über den grünen Sabbat sprechen wolltest, über den wir heute sprechen. Welcher standardmäßig ein anderer Tag als der siebte Tag Sabbat sein muss. Es wird also sehr kompliziert, aber im Kern sind alle Geheimgesellschaften ein Aufstand gegen Gott. Und die Herrscher der Welt sind die Herrscher des Bösen, die die Autorität über die Linie Kains haben. Das ist das Zeichen Kains, das Zeichen der Autorität.
Interessant.
Wenn man nun zum römischen Katholizismus geht, sagen sie, das Zeichen unserer kirchlichen Autorität besteht darin, dass wir den Sabbat auf den Sonntag verlegt haben. Daher erweist man der Autorität der römisch-katholischen Kirche Ehre, wenn man den Sonntag hält. Wer sind also diese Herrscher des Bösen, die Gott verdrängen wollen? Es ist das römisch-katholische System, das durch seine Geheimorganisationen und die Kontrolle aller anderen arbeitet, wie zum Beispiel der Illuminaten, die von Adam Weishaupt gegründet wurde, der selbst ein Jesuit war. Sie werden sagen, ja, er war ein abtrünniger Jesuit. So etwas gibt es nicht.
Richtig.
So etwas gibt es nicht.
Ich habe einige Nachforschungen über die Theosophische Gesellschaft, Theosophie, Blavatsky und Alice Abeyli angestellt, weil ich versuche, eine Sendung zu machen. Und interessant ist dabei die Verbindung zwischen der Theosophie und dem, was sie glauben. Die Vereinten Nationen wollen beispielsweise die eine Weltreligion.
Eine Weltreligion und eine Weltregierung.
Aber die Überzeugungen von Blavatsky und Alice Abeyli und der Theosophie sind, wie du sagtest, esoterisch. Es ist dieselbe Wurzel.
Und es ist androgen. Man muss männlich und weiblich mischen.
Richtig. Aber dann, wenn wir all das betrachten, worüber du gesprochen hast, läuft doch alles auf die Erfüllung der Prophetie hinaus. Wenn sie das Mahlzeichen des Tieres haben wollen, wie können sie das machen, wenn sie nicht eine Weltreligion haben? Das ist der Ursprung von allem. Ich meine, die Ursache.
Korrekt. Und alles kommt von unten. Laut der Schrift ist das der Abgrund. Im Englischen der bodenlose Abgrund, aus dem alles emporkommt. Und selbst wenn man Alice im Wunderland nimmt, geht sie in ein Kaninchenloch. Sie geht in ein Loch und findet ihre Inspiration unten im Abgrund. Dies sind alles esoterische Schriften, ob Tolstoi oder wer auch immer. Das sind Rosenkreuzer, Philosophien, die man in diesen Schriften findet. Und sie werden durch das Jesuitentheater prominent gemacht, nämlich Hollywood. Wie ihr wisst, heißt Holly Stechpalme und ist natürlich der Hexenstab für Zauberei. Also weist alles auf die Herrscher dieser Welt hin, die sich auf eine Person konzentrieren müssen, die die Lehren von Jesus Christus negiert. Deshalb wird es Antichrist genannt.
In seinem Kern Spiritismus. Im Garten Eden gibt es eine Schlange. Die Schlange ist offensichtlich der Teufel, der durch die Schlange spricht. Also Gott sagt, esst es nicht. Der Teufel sagt, esst es. Also kann aller Spiritualismus auf einen sehr vereinfachten Nenner gebracht werden. Es ist ein Verändern der Worte Gottes.
Ja.
Man kann Spiritismus sofort erkennen, wenn man sieht, dass die Bibel dies sagt, aber etwas anderes jenes sagt.
Jetzt muss man aber auf eine doppelte Täuschung achten. Denn man kann ein Christentum haben, das angeblich auf der Bibel basiert. Aber wenn die Regeln und Vorschriften, die dabei angewendet werden, nicht aus der Bibel, sondern aus dem System selbst stammen.
Die Tradition.
Dann ist es eine Fälschung. Wir haben zum Beispiel jetzt eine Bewegung, wie im Staat Philadelphia und so weiter, um die 10 Gebote wieder in die Schule zu bringen. Nun, ich habe kein Problem mit den 10 Geboten, solange es die 10 Gebote aus der Bibel sind. Aber wenn man darauf konditioniert wurde, die Version des römisch-katholischen Katechismus zu glauben, dann akzeptiert man tatsächlich eine Fälschung und verneint das Wort Gottes.
War das eines von denen, die man dort hineinpackte? War es katholisch, wie im Katechismus?
Aber nehmen wir das 4. Gebot. Wenn Sie vom Sabbattag sprechen, worauf beziehen Sie sich? Auf den biblischen 7. Tag oder den katholischen 1. Tag der Woche?
Sie nennen es den Tag des Herrn.
Sie stellen es zwar wieder auf und dann interpretieren Sie es neu.
Ja.
Sie interpretieren es neu, ja. So kann man eine doppelte Täuschung haben.
Interessant.
Man muss sehr, sehr vorsichtig sein.
Man denkt, dass man Gott folgt, denn so wird es uns am Ende beschrieben. Richtig? Es gibt eine Gruppe von Menschen, die glauben, sie tun Gottes Werk, aber sie kämpfen eigentlich gegen diejenigen, die die Gebote Gottes halten und den Glauben an Jesus haben. Das ist interessant.
Genau. Deshalb sagten die Jesuiten, dass man der Papstkirche huldigt, wenn man den Sonntag hält.
Es ist interessant. Wir hatten Jesuitentheater und jetzt sogar biblische Interpretationen. Wir hatten die Banken. Du hast die Regierung erwähnt. Alles. Es verleiht dem Spruch, alle Wege führen nach Rom, eine ganz neue Bedeutung.
Was sind die Rothschilds? Und alle schauen immer entweder auf die Zionisten oder die Rothschilds, wenn es darum geht, die Welt zu kontrollieren.
Ja, oder die Rockefellers.
Ja, Rothschild kommt vom deutschen Rothschild, was rotes Schild bedeutet. Wenn man es in der katholischen Enzyklopädie nachschlägt, bedeutet es Banker des Papstes. Mit anderen Worten, sie sind eine Tarnorganisation, die das Bankensystem kontrolliert. Die Bank of America gehört direkt zu den Jesuiten. Sie haben das Sagen.
Und sie halten sich für Christen, richtig? Ich meine, sie präsentieren sich als jemand, der diese christlichen Dinge tut. Denn ich erinnere mich, Videos darüber gesehen zu haben. Wie? Ich dachte immer, die Rothschilds wären die, die die Kellerräume im Vatikan haben und die Kinderopferungen machen. Und, naja, so böse Sachen.
Ja, also wenn man wissen will, wer die Welt kontrolliert und wie sie das tun, gibt es nur drei Entitäten auf der Welt.
Also das Katholische.
Die unabhängig von politischen Systemen sind. Die eine ist der Vatikan. Die andere ist das Zentrum von London, das eine eigene Stadt ist, welches das Wirtschaftszentrum der Jesuitenwelt ist. Und dann hat man das militärische Zentrum, nämlich Washington D.C. Und das Weiße Haus steht auf jesuitischem Boden.
Aber es ist jesuitisch. Letztendlich alles katholisch.
Alles ist unter der Kontrolle der Jesuiten.
Mit dem Vatikan. Ist das der Grund, warum sie Stonehenge dort in der Nähe von London haben?
Stonehenge ist nur ein Teil des alten esoterischen Sonnenkults, aber das Bankensystem ist ein Staat für sich. Es wird durch kein System der britischen Regierung kontrolliert. Es ist ein unabhängiger Staat mit eigener Flagge und eigener Verfassung, genau wie der Vatikan.
Was würdest du unseren Zuschauern da draußen sagen, die so etwas noch nie gehört haben und sich fragen, was erzählt ihr da? Wie würdest du es jemandem sagen, warum es wichtig ist, zumindest ein wenig über dieses Thema zu wissen und zu verstehen, woher diese Dinge kommen, wenn jemand fragt, was kümmert mich das denn?
Sagen wir, es läuft auf eine große Kontroverse zwischen Christus und Satan hinaus. Wir haben den Blueprint, was Wahrheit ist. Er heißt die Bibel. Aber man muss seine Bibel so lesen, wie es dasteht, und sie so glauben, wie es dasteht. Draußen in der Welt gibt es Herrscher des Bösen, die möglicherweise christlich erscheinen. Und einige von ihnen sind es wahrscheinlich auch. Und ohne ihr Wissen sind sie in Systemen gefangen, deren Ursprünge sie nicht vollständig verstehen. Aber dieser Krieg hat sich vom Garten Eden bis in die heutige Zeit gezogen. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir eine Wahl treffen. Und wenn ich mich in Geheimgesellschaften einlasse, beschäftige ich mich mit etwas, das ich nicht kontrollieren kann. Mein Rat ist also, sich von geheimen Gesellschaften jeder Art fernzuhalten. Denn Jesus sagt, ich habe nichts im Verborgenen getan. Und Gott ist offen. Geheimnis ist etwas, das vom Teufel stammt.
Wenn ich dazu etwas hinzufügen kann, für diejenigen zu Hause, nachdem wir doch so viel über die Jesuiten und die katholische Kirche gesprochen haben, wir haben ein Video über die Jesuiten auf unserem Kanal. Schaut es euch an. Außerdem haben wir ein Video, das euch aus der Bibel zeigt, wie Prophezeiung in der Geschichte erfüllt wurde, was die Tiermacht ist, der Antichrist und was das Malzeichen des Tieres ist. Wenn Sie all dies hören und denken, an der römisch-katholischen Kirche als System ist etwas suspekt, wobei wir nicht über den aufrichtigen Katholiken sprechen, nicht von denjenigen, die unten in der Hierarchie stehen und nichts wissen. Wir sprechen über das System. Schauen Sie sich diese beiden Videos an. Sie werden viel mehr erklären.
Danke euch fürs Zuschauen. Und wir werden auch einige Links zu Walter Feith, Clash of Minds, der Arbeit, die du mit Martin machst, und den aktuellen Ereignissen, die ihr gerade besprecht, bereitstellen. Das erklärt wirklich viel. Also schaut euch den Kanal dieser Jungs an. Er ist wirklich spannend und wir danken euch sehr, dass ihr dabei wart.
Es ist mir ein Vergnügen. Ich hoffe, ich habe kein Chaos verursacht.
Aber bitte liken und abonnieren. Sendet dieses Video an jemanden, von dem ihr denkt, dass er davon profitieren kann. Und wenn ihr einen Kommentar oder eine Frage habt, wir lesen diese Kommentare. Und wenn wir sie beantworten können, werden wir unser Bestes tun, das zu tun. Also unbedingt mit uns in Kontakt treten, für uns beten. Du kannst dir auch einige unserer Artikel auf lightwear.shop ansehen und Zeugnis mit deiner Kleidung geben. Ganz ehrlich, wenn man etwas bewerben will, warum nicht? Einen Bibelvers auf der Kleidung tragen und den Leuten zeigen, auf welcher Seite man steht. Aber wie immer, halte deine Augen auf Jesus gerichtet. Das ist das Wichtigste, was du aus einem Gespräch wie diesem mitnehmen kannst. Es ist ein dunkler Kaninchenbau da draußen in der Welt. Und das Beste, was wir tun können, ist, unsere Nase im richtigen Buch zu halten und unsere Augen auf Jesus zu richten. Wir lieben euch. Wir sehen uns nächste Woche.